Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Für Donald Trump war das Wundermittel im Kampf gegen Corona Hydrochloroquin. Davon spricht keiner mehr, wohl aber von Covid Organics, dem Kräutertrank, für den der madagassische Präsident geworben hat. Das Heilkraut, das drinsteckt, wirkt. Zwei Jahre später gibt es jetzt Daten, die wir uns gleich näher anschauen. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Allein im Juni ist in Deutschland mehr Waldfläche verbrannt als sonst im ganzen Jahr. Auch an diesem Wochenende hat sich in Sachsen auf einem ehemaligen Übungsgelände alte Munition entzündet. Das Feuer hat sich ausgebreitet bis nach Südbrandenburg, konnte inzwischen aber erfolgreich gelöscht werden. Zum Einsatz kam dabei ein Gegenfeuer. Und das ist nur eine Strategie, die hierzulande neu ist. Es bewegt sich endlich was, sagt Alexander Held vom Europäischen Forstinstitut in Bonn, der zusammen mit 30 anderen Fachleuten bei den Löscharbeiten die Fäden gezogen hat. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, warum ein Gegenfeuer gerade für die munitionsbelasteten Waldböden im Osten Fortschritt bedeutet.
Also Sie müssen sich vorstellen, der Wald brennt und in diesem Waldboden und auf diesem Waldboden liegen alte Granaten. Wenn das Feuer da drüber brennt, explodieren diese Granaten. Deswegen können die Einsatzkräfte nicht bis an den Feuersaum zum Löschen. Sie müssen aus sicherer Entfernung arbeiten. Und um aus sicherer Entfernung arbeiten zu können, bleibt einem eigentlich nur entweder mit sehr, sehr viel Aufwand eine Schneise schlagen oder mit relativ wenig Aufwand das verfügbare Brennmaterial, was noch da ist, auszubrennen, sodass man dem Feuer die Nahrung entzieht. Und das ist eben besonders interessant unter diesen munitionsbelasteten Bedingungen.
Am letzten Wochenende haben Sie jetzt zum ersten Mal so ein Gegenfeuer angelegt. In Brandenburg war das letztes Wochenende. Dieses Wochenende hat der Brand in Sachsen angefangen und ist dann Richtung Landesgrenze nach Brandenburg weitergewandert. Verstehe ich das richtig, dass das Gegenfeuer als Methode in Deutschland wirklich gar nicht im Einsatz war bisher?
Also ich muss zuerst korrigieren und Ehre, wem Ehre gebührt. Nicht ich habe das Gegenfeuer gelegt, sondern der Verein Ed Fire, der im gleichen Bereich des Feuermanagements tätig ist, die haben das durchgeführt. Es ist neu für Deutschland. Die Anwendung taktisches Feuer, sagen wir, ist weltweit natürlich angewendet. Für Deutschland ist es neu. Und es ist ein heikles Thema, weil uns in weiten Bereichen die Fähigkeiten fehlen, die Ausbildung fehlen, das zu tun. Aber wir haben jetzt zeigen können in Brandenburg, dass es möglich ist bei uns. Und darauf werden wir mit Sicherheit aufbauen und ganz vorsichtig, mit aller gebotenen Vorsicht, in die Umsetzung gehen und in den Aufbau von Ausbildungskapazitäten.
Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Wir haben ganz offensichtlich noch gar nicht unser ganzes Arsenal ausgeschöpft, um gegen die Waldbrände in Deutschland vorzugehen. Ansonsten hören wir ja immer die negativen Nachrichten. Der Klimawandel kommt garantiert mit mehr Trockenheit und gleichzeitig weniger Wasser, mit dem man löschen könnte. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auf der anderen Seite noch viel mehr Werkzeuge haben, die wir besser einsetzen könnten, um gegen Waldbrände vorzugehen. Sehe ich das richtig?
Das ist in der Tat richtig. Auch unter den Bedingungen des Klimawandels können wir in unseren Bekämpfungs-, aber auch in unseren Präventionsstrategien noch besser werden. Wir können die vorhandenen Tools, sage ich immer, in der Toolbox besser sortieren, die Prävention noch besser abstimmen mit dem Löschen. Und Prävention geht dann bis hin langfristige Konzepte des Waldumbaus zu einem Wald, der insgesamt weniger brennbar ist, auch unter Klimawandelbedingungen. Und diese Toolbox, die sind wir eben auch durch die Forschungsprojekte dabei zu bestücken. Und dann müssen wir im nächsten Schritt die Anwender da draußen vertraut machen mit diesen Tools und auch vertraut machen mit der Zusammenarbeit im Waldbrand mit anderen Akteuren. Das ist natürlich anders, wenn Sie einen Autounfall haben oder einen Hausbrand, da sind wenig andere Akteure, mit denen man zusammenarbeiten muss. Und das ist im Waldbrand etwas komplexer. Aber das ist natürlich machbar.
Sie haben an den letzten beiden Wochenenden in Sachsen und Brandenburg auch andere neue Strategien eingesetzt. Was steht Ihnen da noch zur Verfügung?
Ja, das war sehr interessant. Dieses Wochenende waren, ich glaube, über 30 Kräfte aus dem Verbund, ich nenne es mal Verbund Vegetationsbrand, aus privaten Initiativen vom Europäischen Forstinstitut und Spezialkräfte der Feuerwehr Zedenik, alle dort im Einsatz und haben zusammen mit den lokalen Einsatzkräften Teams gebildet, um die Nachlöscharbeiten einmal ganz anders und neu durchzuführen, also mit einer neuen Systematik, mit neuer Technik, wo man kombiniert nicht nur mit Wasser abzulöschen, sondern tatsächlich mit Bodentruppen, die mit Handwerkszeugen Wasser und Erde dann auch vermischen, Glutnester ausgraben. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das war eine große Lernkurve für alle Beteiligten, live sozusagen zu erleben, den Unterschied, wie man es bisher gemacht hat und wie man es anders machen kann. Des Weiteren, was wir jetzt am Wochenende mit dem Brand in Sachsen und Brandenburg sozusagen geübt haben, war die Fernanalyse, die Feueranalyse. Ich hatte einen Kollegen vom Europäischen Forstinstitut vor Ort und ich bin am Computer gesessen und habe mit Feueranalysten, das ist auch was wir in Deutschland kaum haben, Feueranalysten aus Barcelona und mit Satellitentechnik einer Firma Auroratec aus München Informationen, Daten gesammelt von der Feuersatellit, der das Feuer beobachtet, Großwetterlage, Brennmaterial, all diese Informationen diskutiert mit sehr erfahrenen Leuten in Barcelona und diese Fernwartung, sage ich jetzt mal, diese Fernanalyse dann zurückgegeben an meinen Kollegen vor Ort, der das in Relation setzt zu dem Brandverhalten, was er sieht und damit eine andere Entscheidungsgrundlage hat, um Entscheidungen im Einsatz zu treffen, die er sonst ohne diese Fernunterstützung natürlich nicht hat, wenn er vor Ort im wahrsten Sinne des Wortes vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht oder vor lauter Rauch das Feuer nicht sieht.
Wie sieht die Lage im Moment vor Ort aus? Wie groß wäre dieser Brand unter normalen Umständen geworden? Wie groß ist er jetzt geworden? Können Sie sowas beziffern?
Na, das ist schwer zu sagen, wie groß der geworden wäre. Also beim Brand in Treuenbrietzen sind sich alle, die im Einsatz waren, einig, wenn es nicht geregnet hätte, dann wäre dieser Brand noch lange nicht gelöscht gewesen. Jetzt am Wochenende in Sachsen und im südlichen Brandenburg haben die Kräfte zusammengewirkt. Es war ein glücklicher Umstand, dass wir alle an einem Tag arbeiten konnten, wo das Wetter einigermaßen auf unserer Seite war, wo man die Eindämmung an diesem Tag so geschafft hat, dass die ungünstigen Wetterbedingungen der kommenden Tage also nicht mehr greifen können für das Feuer. Zu sagen, wie groß er geworden wäre, das ist Kaffeesatzleserei, das möchte ich nicht machen. Aber eine Schlussfolgerung, die man ziehen kann aus den Erfahrungen jetzt zum Wochenende, ist, wenn wir gerade die Nachlöscharbeiten, wenn wir uns da wirklich Mühe geben und uns die Hände schmutzig machen und Expertise zuziehen von externen Kräften, die darin besser ausgebildet sind, dann sparen wir uns lange Brandwachen, wir sparen uns Nachalarmierungen, wo man am nächsten Tag wieder rausfahren muss. Wir kommen insgesamt zu einem effektiveren Einsatz. Wir müssen nicht mehr mit 10 Fahrzeugen zu einem Waldbrand fahren, sondern vielleicht nur noch mit 2, weil wir mit diesen 2 genauso effektiv sind wie vorher mit 10. Also diese Tendenzen, die kann man jetzt genau sehen, die sind jetzt auch mal für alle greifbar und sichtbar geworden und die Aussage kann man mit Sicherheit treffen.
Sagt Alexander Held vom Europäischen Forstinstitut in Bonn über aktuelle Entwicklungen bei der Waldbrandbekämpfung. Covid Organics ist ein Trank auf Basis von ziemlich bitterem Heilkraut. Er stammt aus Madagaskar und soll gegen Corona helfen. Da es keinerlei Studien gab, überwog am Anfang der Pandemie die Skepsis. Aber die Weltgesundheitsorganisation hat ein Programm zur Prüfung von traditioneller Medizin aufgelegt und da liegen inzwischen doch ganz spannende Ergebnisse aus Afrika und China vor. Volkert Wildermuth berichtet.
Der Präsident von Madagaskar, Andry Rajoelina, verstand die Aufregung um Covid Organics nicht. Im französischen Fernsehen sagte er:
Si c'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait
Wenn nicht Madagaskar, sondern ein europäisches Land Covid Organics entdeckt hätte, gäbe es dann auch so viele Zweifel? Ich glaube nicht.
Je ne pense pas.
Da ist sicher etwas dran. Rudi Eggers, Direktor Integrated Health Services bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf, verweist auf die große Bedeutung der traditionellen Medizin.
Für viele Menschen ist die traditionelle Medizin wahrscheinlich der erste Zugangspunkt für die Behandlung ihrer Krankheit. Und oft ist es natürlich billiger oder auch zugänglicher als die westliche Medizin.
Das ist aber kein Freifahrtschein.
Die Wirkungskraft muss wirklich bewiesen werden. Da muss eine wissenschaftliche Methode dahinter sein.
Für die WHO ist Rudi Eggers dabei, diese wissenschaftlichen Beweise zu sichten. Weltweit gibt es über 2500 Studien zu traditionellen Wirkstoffen gegen Covid-19. Die meisten stammen aus China, wo praktisch alle Patienten zusätzlich zur konventionellen Behandlung auch traditionelle Mittel erhalten. Indien hat Studien aufgelegt, unter anderem zu Ayurveda und Yoga. Auch viele afrikanische Länder beteiligen sich, so der Pharmakologe Motlalepula Matsabisa von der Universität des Freistaates in Südafrika. Natürlich war SARS-CoV-2 auch für die Heiler völlig neu.
Covid-Symptome ähneln Beschwerden, mit denen sich die traditionellen Heiler Afrikas auskennen. Fieber, Atemnot, Durchfall, Erschöpfung können traditionelle Heiler behandeln, und zwar gut behandeln.
Im Juni 2020 haben die WHO und die Africa CDC eine Expertinnengruppe zu traditionellen Therapien gegründet. Motlalepula Matsabisa leitet sie. Es ist allerdings nicht ganz einfach, traditionelle Therapien in westliche Studiendesigns zu pressen. Meist werden mehrere Heilpflanzen kombiniert und individuell für Erkrankte zusammengestellt. Außerdem ist es auch üblich, mehrere HeilerInnen zu konsultieren. Deshalb hat es lange gedauert, bis klar war, welcher traditionelle Ansatz evaluiert werden sollte. Seit April läuft nun eine Studie zu Fela, einer Mixtur aus 4 Heilpflanzen, die schon als Begleitmedikation in der HIV-Therapie eingesetzt wird. Zu Covid Organics gibt es eine Phase-2-Studie in Madagaskar. Über die Ergebnisse ist noch nichts bekannt. Ein Problem ist die Standardisierung von Covid Organics. Dem Chemiker Peter Seeberger vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam ist es gelungen, eine Probe zu erhalten.
Es scheint also ein Extrakt aus dem Artemisia annua, aus dem Beifuß zu sein. Der Geschmack von dem Beifuß ist wirklich ziemlich ekelhaft. Er ist extrem bitter und deswegen haben wir anscheinend hier in diesem Drink dann noch einen Süßstoff zugesetzt.
Artemisia annua stammt eigentlich aus China, wird aber in Madagaskar großflächig angebaut, denn das Kraut liefert Artemisinin, den derzeit wichtigsten Wirkstoff gegen den Malaria-Erreger. In Zellkulturexperimenten konnte Peter Seeberger zeigen, dass Extrakte aus Artemisia annua oder der afrikanischen Variante Artemisia afra auch die Vermehrung von SARS-CoV-2 hemmen.
Das war für mich schon mal überraschend, denn man könnte ja sagen, na gut, das ist alles nur Humbug, man muss da alles gar nicht glauben. Wir konnten aber zeigen, dass zumindest in dem Zellsystem auch eine Aktivität da war.
Allerdings ist unklar, ob sich über einen Artemisia-Trank wie Covid Organics ausreichend Wirkstoff aufnehmen lässt. Erheblich stärker war jedenfalls der Effekt der Reinsubstanzen Artemisinin und Artesunat. Die hat Peter Seeberger zusammen mit Kollegen auch in mit Corona-infizierten Hamstern erprobt. Noch sind auch seine Ergebnisse weder begutachtet noch veröffentlicht.
Wir haben keine direkten antiviralen Aktivitäten gesehen. Wir haben aber eine gewisse Reduktion in der entzündlichen Antwort gesehen. Und das war recht deutlich im Hamster.
Keine direkte Wirkung gegen die Viren, aber eine Dämpfung der überschießenden Immunantwort, die ja entscheidend an den schweren Verläufen beteiligt ist. Beifuß ist eine wichtige Heilpflanze der traditionellen chinesischen Medizin und auch in Covid Organics enthalten. Der daraus abgeleitete Wirkstoff Artesunat wird inzwischen als erstes traditionelles Medikament auch in der großen Solidarity-Plus-Studie der WHO untersucht.
Durchaus denkbar, dass es Wirkungskraft hat. Das Mittel aus Madagaskar hat eben auch dieses Artemisia als Basis. Insofern besteht da auch schon Interesse daran.
Traditionelle Heiler und Heilerinnen haben schnell auf die Corona-Pandemie reagiert. Anfangs war die Wissenschaft eher skeptisch. Inzwischen zeigt sich, einzelne Heilpflanzentees und Tränke besitzen durchaus Potenzial.
Volkhard Wildermuth über Heilkräuterforschung in der Pandemie, die uns immer noch beschäftigt und viel Geld kostet. Unter anderem deshalb sollen künftig nur noch Menschen mit Symptomen und Risikogruppen Gratistests erhalten. Mit diesem Plan liegt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf einer Linie mit dem Corona-Expertinnenrat, der in seiner jüngsten Stellungnahme auch gefordert hat, die allgemeine Testinfrastruktur vorerst herunterzufahren. Um ab Herbst den Überblick zu behalten, sollen neue Daten in Krankenhäusern und im Abwasser gewonnen werden. Doch da gibt es noch Hürden, wie unser Autor Piotr Heller herausgefunden hat.
Im bevorstehenden dritten Pandemieherbst könnte Corona wegen der milden Varianten und der Impfung viel von seinem Schrecken verlieren. Mit dem Wegfall der Hygienemaßnahmen könnten aber gleichzeitig andere Atemwegserkrankungen mit voller Wucht zurückkommen. Die Grippe? und bei Kindern das respiratorische Syncytialvirus RSV. Diese Entwicklungen spiegeln sich in der jüngsten Empfehlung des Corona-Expertenrats wider, der eine neue Datenstrategie für den Herbst fordert.
Mehr als die Gesamtzahl der Infektionen rückt dann in den Vordergrund, wie viele Patienten kommen mit der Erkrankung ins Krankenhaus, wie viele landen auf der Intensivstation.
Erklärt der Kölner Lungenfacharzt und Mitglied des Expertenrats Christian Karagianidis. Der Grund sei, dass die drei Atemwegserkrankungen zusammen das Zeug haben, das Gesundheitssystem ab Herbst in die Knie zu zwingen. Um rechtzeitig gegenzusteuern, muss man wissen, was in den Kliniken los ist. Konkret fordern die Experten unter anderem die tagesaktuelle Hospitalisierungsinzidenz aller drei Krankheiten, die Zahl entsprechend belegter Betten und Intensivplätze, differenziert nach Erwachsenen und Kindern, sowie die gesamte Auslastung der Krankenhausbetten. Aber es ist gar nicht so einfach, an all das ranzukommen.
Das ist ja das eigentlich Verrückte am deutschen Gesundheitswesen. Die Daten, die sind alle da, die liegen irgendwo. Und wir haben nur Schwierigkeiten, die zusammenzuführen.
Genauer gesagt liegen sie lokal in den digitalen Krankenhausinformationssystemen. Doch von dort fließen sie nicht automatisch weiter. Ein Beispiel. Kliniken müssen heute schon neue Corona-Fälle an die Behörden melden. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, erklärt, wie das vonstatten geht.
Die Mitarbeiter holen sich durch entsprechende Abfragen aus dem System die Patienten auf den Bildschirm, notieren dann diese Informationen auf ein PDF-Formular und legen das dann aufs Fax oder im besten Fall vielleicht auf E-Mail und dann geht das ans Gesundheitsamt. Zwischenzeitlich hat man uns jetzt vor nicht allzu langer Zeit eine digitale Eingabemaske zur Verfügung gestellt. Das heißt aber, die Informationen werden quasi händisch abgeschrieben in diese Datenmaske und dann an die Gesundheitsämter übermittelt.
Wohlgemerkt, die einfache Corona-Meldepflicht besteht seit beinahe einem Jahr. Zu dem geforderten erweiterten Datensatz sagt Gerald Gass:
Ich glaube nicht, dass es möglich ist, bis Herbst die automatisierte Ausleitung technisch hinzubekommen, weil die Krankenhäuser da auf die Softwareanbieter ihrer Krankenhausinformationssysteme angewiesen sind, dass die entsprechende Programmierungen vornehmen und entsprechende Schnittstellen herstellen.
Schnittstellen zu den Behördensystemen. Der Expertenrat kennt diese Herausforderung, glaubt aber, es könnte gelingen, wenn alle Beteiligten die Sache mit, Zitat, höchster Dringlichkeit angingen. Für den Gesamtüberblick abseits der Kliniken empfiehlt der Expertenrat, das Abwassermonitoring zu etablieren. Denn auch wenn die Menschen nicht mehr zum Test gehen, aufs Klo gehen sie schon. Dabei scheiden Infizierte das Virus aus. So lassen sich lokale Ausbrüche oder die Ausbreitung neuer Varianten schnell erkennen.
Das bis Herbst alles zu schaffen, ist sehr ambitioniert.
Sagt allerdings Jörg Dreves von der TU München. Er hat nicht zuletzt im Berchtesgadener Land ein engmaschiges Abwasserüberwachungsnetz aufgebaut und damit die Gesundheitsämter dort unterstützt. Die Hürde für eine schnelle, großflächige Umsetzung? Bürokratie.
Ich glaube, die großen Hürden sind zunächst mal die Zuständigkeiten zu klären und die Finanzierung. Das ist ja jetzt eine Aufgabe, wo Umweltdaten mit Gesundheitsdaten verschnitten werden. Weder das Umweltministerium noch das Bundesministerium für Gesundheit sind da zuständig oder haben Mittel dafür. Das heißt, die Bundesregierung muss das erstmal klären.
Dreves gibt aber auch zu bedenken, dass das Thema in Deutschland erst 2 Jahre alt ist. Und dafür sei man schon weit. Es gibt 48 lokale Pilotprojekte. Sie sind sogar untereinander koordiniert und haben gemeinsame Datenstrukturen. Sie könnten einen Überblick für Deutschland geben. Eine deutschlandweite lokale Abdeckung könnte dann irgendwann folgen. Nicht zuletzt die jüngste Entdeckung von Poliofällen im Abwasser von London zeigt, wie nützlich eine solche Technologie auch nach der Pandemie sein könnte. Das gilt auch für die Datenausleitung aus den Krankenhäusern. Christian Karagianidis denkt nicht nur bis zur nächsten Corona-Welle, sondern auch an den demografischen Wandel und den Pflegemangel.
Die Ressource Krankenhausbett und Behandlung wird geringer werden in Deutschland. Und das bedeutet, ich brauche ein extrem gutes Monitoring-System. Und deswegen halte ich das für alternativlos. Und ich glaube, das ist jetzt durch die Pandemie auch an vielen Stellen in der Politik angekommen.
Piotr Heller über Corona-Daten für den Herbst. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Anneke Meyer.
Die Mehrzahl des wissenschaftlichen Nachwuchses arbeitet nach wie vor unter unsicheren Beschäftigungsbedingungen. Das zeigt eine Veröffentlichung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Demnach ist die durchschnittliche Vertragslaufzeit von Promovierenden mit 2 Jahren und 3 Monaten in den letzten Jahren etwas länger geworden. Gemessen an der tatsächlichen Zeit, die eine Promotion dauert, sei das aber immer noch zu kurz, schreibt das Autorenteam. Je kürzer die Vertragslaufzeit sei, desto größer werden die Sorgen um finanzielle Absicherung. Dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse beim wissenschaftlichen Nachwuchs ein Problem sind, ist bekannt. Um die Größenordnung besser zu erfassen, fehlen bisher aber oft die objektiven Zahlen. Die Veröffentlichung fasst die ersten Ergebnisse einer laufenden Längsschnittstudie zusammen. Bisher flossen die Daten von rund 21.000 Promovierenden ein.
Forschende warnen vor den Folgen, die Weltraumtourismus auf das Klima haben könnte.
Mit Jeff Bezos, Elon Musk und Richard Branson haben gleich 3 Milliardäre Unternehmen gegründet, die dem Weltraum jeder Mann und jeder Frau nahebringen sollen. Ein Team von US-Wissenschaftlern hat jetzt modelliert, welche Folgen ein etablierter Weltraumtourismus für die Erde haben könnte. Als Grundlage für ihre Berechnung benutzten sie die Daten von 103 Raketenstarts, die im Jahr 2019 weltweit stattfanden. Ihren Ergebnissen zufolge würde ein routinemäßiger Betrieb, der in dem Umfang stattfindet, den die 3 Unternehmen anstreben, die Ozonschicht in der oberen Stratosphäre schwer schädigen. Innerhalb von 3 Jahren könnten die seit 1987 erreichten Regenerationen wieder verloren sein, schreibt das Team im Journal Earth Future. Die Forschenden fordern dringend eine Regulierung des Marktes, bevor sich der Weltraumtourismus etabliert hat.
Freunde teilen vieles, auch den Körpergeruch.
Das hat ein Forscherteam aus Israel herausgefunden. Für ihre Studie rekrutierten sie 20 gleichgeschlechtliche Freundespaare, die erzählten, sie hätten sich bei ihrem ersten Treffen spontan gut verstanden. Duftanalysen ergaben, dass ihre natürlichen Körpergerüche sich überdurchschnittlich ähnlich waren. In einem zweiten Versuch mit 17 Personen, die sich nicht kannten, konnte das Team zeigen, dass Menschen mit einem ähnlichen Körpergeruch sich auf Anhieb besser verstehen. Eine elektronische Nase konnte mit einer 67-prozentigen Trefferquote vorhersagen, wer wem besonders sympathisch war, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Science Advances. Der Geruchssinn spielt bei vielen Säugetieren eine wichtige Rolle in der sozialen Interaktion. Hinweise darauf, dass auch Menschen in sozialen Fragen ihrer Nase folgen, gab es bisher aus Studien zur Partnerwahl oder zur Mutter-Kind-Beziehung.
Vektorimpfstoffe und nicht das SARS-CoV-2-Virus sind verantwortlich für seltene Hirnvenenthrombosen.
Bei Corona-Impfungen mit Adenovektor-Viren-Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson kam es in seltenen Fällen zu Hirnvenenthrombosen. Ein Forscherteam aus Greifswald hat 69 Patientinnen und Patienten, die davon in Deutschland betroffen waren, nachverfolgt. Ihre Langzeitbeobachtung bestätigt in der Praxis, was aus Laboruntersuchungen bisher nur vermutet werden konnte. Verantwortlich für die schwere Nebenwirkung ist die Zusammensetzung der Vektorimpfstoffe, nicht das Spike-Protein oder das Virus selbst. Eine Modifizierung der Impfstoffe könnte auch die Gefahr dieser sehr seltenen Nebenwirkungen beseitigen, schreiben die Forschenden im New England Journal of Medicine.
Bergarbeiter haben im kanadischen Yukon ein mumifiziertes Wollhaar-Mammutbaby entdeckt.
Im Permafrostboden blieb das weibliche Mammutkalb außergewöhnlich gut erhalten. Auch Haare und Haut wurden konserviert. An den Füßen sind winzige Zehennägel zu erkennen. Das berichtet der Chefpaläontologe der zuständigen Behörde des Territoriums Yukon gegenüber dem Sender Global News. Das Land, auf dem das prähistorische Tier gefunden wurde, ist traditionelles Stammesgebiet der Tron der Quetschin. Die Ältesten des Volkes zeigten sich begeistert von dem Fund und gaben dem kleinen Kalb den Namen Nunchagu. Großes Tierbaby. Geologen der Universität Calgary, die bei der Bergung halfen, vermuten, dass die Mumie aus der Eiszeit stammt und damit rund 30.000 Jahre alt sein dürfte.
Sternzeit, 27. Juni. Die 2 Ws am Himmel. Nach Einbruch der Dunkelheit steht am Nordosthimmel ein etwas krakelig geschriebenes W. Dies ist das Sternbild Cassiopeia, das Himmels-W. Im Deutschen Reich galt es zeitweise als Kaiser-Wilhelm-Sternbild. Ein kleines Stück rechts dieses hellen und großen Ws leuchtet ein nach rechts gekipptes kleines und schwaches W, die Eidechse. Sie besteht aus nur lichtschwachen Sternen und schlängelt sich durch das Niemandsland zwischen den Figuren Cassiopeia, Kepheus, Schwan und Pegasus. Die beiden Ws zeigen, wie unterschiedlich die Geschichte eines Sternbilds sein kann. Die Cassiopeia zählt zu den 48 klassischen Figuren, die schon in der Antike bekannt waren. Sie war die eitle Gattin des äthiopischen Königs Kepheus. Nachdem sie die schönen Nereiden beleidigt hatte, sollte sie zur Strafe ihre Tochter Andromeda, dem Seeungeheuer, opfern. Doch Perseus eilte als Retter in der Not herbei. Cassiopeia dankte es ihm nicht und wurde vom Meeresgott Neptun an den Himmel gesetzt, in einem Marktkorb gefesselt, so war sie dem Spott des Volkes ausgesetzt. Die Eidechse dagegen ist ein modernes Sternbild. Das Ehepaar Johannes und Elisabetta Hevelius aus Danzig hat es in einem 1690 veröffentlichten Sternkatalog erstmals erwähnt. Die beiden hatten einige Lücken am Himmel mit neuen Figuren gefüllt. 7 Hevelius-Sternbilder gibt es bis heute. Kaiser Wilhelm dagegen ist vom Firmament verschwunden. Die beiden Ws, das eine hell, groß und alt, das andere schwach, klein und neu, funkeln Seite an Seite am Nordosthimmel.
Das war Forschung aktuell mit Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.